Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Während diese WM also umstritten ist, hat doch eine Mannschaft in dieser Woche ein politisch starkes Signal gesetzt. Das Team aus Iran, das demonstrativ das Singen der eigenen Nationalhymne verweigert und damit seine Distanz zur iranischen Regierung klargemacht hat und möglicherweise dafür in der Heimat dann Konsequenzen fürchten muss. Iran ist ein autoritär geführter Staat, eine Theokratie, also auch eine Regierungsgewalt, die sich religiös legitimiert. Auf diese religiöse Legitimation schauen wir im Folgenden. Der Iran ist schiitisch dominiert, anders jetzt als zum Beispiel dessen Antipode in der Region Saudi-Arabien. Das ist ja sunnitisch bzw. wahhabitisch dominiert. Und in ihrem Ursprung unterscheiden sich diese beiden Großströmungen im Islam ja vor allem durch die Frage nach der legitimen Nachfolge des Propheten Mohammed. Es geht also auch hier schon um die Frage von Herrschaft. Und wenn wir von Schiiten oder Schia reden, dann meinen wir meistens die sogenannte Zwölfer-Schia, eine Strömung, die auch im Iran die Mehrheit stellt und die auch einen wichtigen Pfeiler im politischen System des Landes darstellt. Darüber spreche ich mit Ulrich Pick, Religionsjournalist und lange Jahre ARD-Korrespondent für Iran. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, grüße Sie, Herr Scholz.
Dann fragen wir doch mal zuerst, was macht das Schiitentum dort im Iran aus, jetzt auch in Abgrenzung zum Sunnitentum?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, der zentrale Punkt ist die Nachfolge des Propheten, also die Figur von dem Cousin und Schwiegersohn des Propheten Ali ibn Abi Talib und seine Nachfolger. Und diese Nachfolger, 12 an der Zahl, werden Imame genannt. Und der 12., der letzte, der sogenannte Mahdi, ist dann irgendeinmal ja entrückt, heißt es, er wird wiederkommen wie der Messias. Und das ist zentral für die Auffassung der 12er Schia. Dann fällt noch auf, das sollte man vielleicht sagen, dass die schiitische Theologie wesentlich philosophischer ist. Also die meisten Philosophen in der islamischen Geschichte waren Schiiten. Und was sehr, sehr interessant ist, der Schiismus kennt eine eigene Rechtsfindung, den Ijtihad, während in der Regel bei den Sunniten der Taklid, also die Nachahmung alter Rechtsprechung, dominiert.
Und es gibt ja auch etwas, was es im Sunnitentum in der Form nämlich nicht gibt, nämlich eine klerikale Hierarchie. Was macht die aus?
Es gibt verschiedene Ränge. Derjenige, der die Fähigkeit hat, ein Rechtsurteil zu finden, also die Befähigung zum Ijtihad hat, der wird Mujtahid genannt. Das ist die Grundlage und darauf bauen sich dann andere Stufen auf. Die nächste Stufe ist der Hujjatul Islam, das heißt übersetzt Beweis des Islams. Dann kommt der Ayatollah, den Namen kennen wir ja, Siegel Gottes heißt das. Und ganz oben, in seltenen Fällen, gibt es diesen Rang, das ist der Groß-Ayatollah oder Majar Taklid, Quelle der Nachahmung. Also man kann das schon mit dem Katholizismus in gewisser Hinsicht vergleichen.
Und jetzt habe ich schon gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Theologie und politischem System im Land und in dieser Form entwickelt von Ayatollah Khomeini. Was ist das für ein Zusammenhang und was hat das mit dem Rechtsgelehrten zu tun, den Sie auch gerade erwähnt haben?
Ja, dieses iranische System, was ja einmalig ist, trägt den Namen Velayat-e Faqih, was so viel heißt wie Statthalterschaft des Rechtsgelehrten. Es ist ein Modell, was Ayatollah Khomeini in seinem irakischen Exil kreiert hat. Und es sieht vor, dass an der Spitze eines Staates ein schiitischer Rechtsgelehrter steht, der uneingeschränkt regiert. Und dieser Rechtsgelehrte, das sagt auch die Verfassung, ist der Statthalter des 12. Imams, des Mahdi, des Messias, der wiederkommen soll. Er ist sozusagen die Vorhut und er nimmt seine Stellung wahr. Allerdings muss man auch hinzusagen, dass dieses ganze Modell der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten unter Schiiten höchst umstritten ist. Beispielsweise der höchste Theologe in Irak, Großayatollah Ali Sistani, hält davon gar nichts.
Mhm. Die islamische Revolution in Iran 1979, also mehr als 40 Jahre ist es jetzt her. Wie haben diese mehr als 4 Jahrzehnte das Land verändert?
Der Impuls von Anfang an war ja, dass der Alltag von religiösen Vorschriften durchzogen wird. All das ja, ist zur Gängelung geworden und das hat eine fatale Folge gehabt, dass nämlich in Iran die Moscheen so leer sind wie in keinem anderen Land des Vorderen Orients. Hier hat man die Religion so überstrapaziert, dass sie ins Gegenteil geschlagen ist.
Das heißt auch, dass man von einer religiösen Bevölkerung dann so gar nicht mehr sprechen kann, wenn die Moscheen leer sind?
Im Grunde genommen schon. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Es gibt inoffizielle Zahlen, die sagen, 30% der Iraner sind noch bekennende Muslime. Viele Iraner bezeichnen sich als nicht religiös. Es gibt auch etliche, die zum Christentum übergetreten sind. Da gibt es auch keine richtigen Zahlen. Aber wie gesagt, der Status der Islamischen Republik Iran ist geprägt durch viele Leute, die dem Islam den Rücken gekehrt haben.
Dann schauen wir mal auf die religiösen Minderheiten. Deren Lage ist mitunter schwierig. Wie steht es um diese Minderheiten?
Wir sollten vielleicht zu Anfang sagen, dass der Iran als einer der wenigen Länder im Nahen Osten die religiösen Minderheiten in der Verfassung erwähnt. Paragraph 13 erwähnt sie und legt fest, dass 5 Sitze der 290 Parlamentssitze religiösen Minderheiten angehören. 3 für Christen, eine für Juden und noch einer für die Zoroastrier. Und das ist schon eine Besonderheit. Wer nicht erwähnt wird, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, sind die Baha'i, die werden ja schwer verfolgt.
Bleiben wir mal bei einer anderen Minderheit, nämlich die Lage der Christen. Da ist es ja offenbar so, Christ ist nicht gleich Christ im Iran. Warum nicht?
Ja, weil man unterscheiden muss zwischen angestammten und neuen Christen. Die angestammten Christen sind vor allem Armenier. Man spricht von etwa 70.000 noch, Zahl abnehmend. Und dann die Assyrer, rund 20.000. Das sind sozusagen einheimische Christen. Das sind auch die, die die 3 Parlamentssitze besetzen. Und dann gibt es jede Menge Protestanten, wobei meine flapsige Bemerkung, jede Menge nicht mit Inhalt gefüllt werden kann. Man weiß letztendlich nicht, wie viele Protestanten es in Iran gibt. Aber es zeigt sich, die Zahl der Christen aus Frust gegenüber dem Islam steigt.
Und was ist mit der jüdischen Bevölkerung? Wir wissen ja, für die iranische Politik gilt der Staat Israel als politischer und auch ideologischer Feind. Aber wie ist es mit der Lage der jüdischen Bevölkerung im Land selbst?
Es ist die größte jüdische Minderheit im Nahen Osten außerhalb Israels, aber seit Jahren kräftig abnehmend. Und sie sind natürlich immer in der Gefahr, als Verräter dargestellt zu werden. Sie haben es gerade schon gesagt, Israel ist der Hauptfeind Irans. Dadurch gerät man immer wieder in den Verdacht, pro-israelisch zu sein. Und es gibt natürlich ein zweites Problem. Iran sagt, wir sind zwar gegen Israel, aber wir praktizieren keinen Antisemitismus. Und da muss man natürlich viele, viele Fragezeichen dran machen. Beispielsweise der ehemalige Präsident Ahmadinejad war ja ein bekennender Holocaust-Leugner und hat auch eine Konferenz von Holocaust-Leugnern 2006 installiert. Also so gesehen, den Juden geht es sehr, sehr schlecht dort. Die reiten auf einer Messerklinge sozusagen.
Es gibt noch eine andere Religion, die ist, haben Sie auch schon erwähnt, die Zoroastrier. Das ist eine der ältesten monotheistischen Religionen überhaupt. Und das aber nicht nur mit dem Ursprung in Persien, also im Iran. Ist sie damit auch Teil eigentlich des reichen kulturellen Erbes dieses Landes, oder?
Ja, im Grunde genommen schon. Sie werden ja im Ausland als Parsen, als Perser auch bezeichnet. Es leben heute noch so rund 25.000 davon in Iran, 10.000 vor allen Dingen in der schönen Stadt Yazd in der Wüste. Und dort gibt es einen großen Feuertempel, der seit mehreren hundert Jahren brennt. Sie werden fälschlicherweise oft als Feueranbeter bezeichnet, was nicht stimmt. Und es lohnt sich auch dorthin zu fahren. Und der Zoroastrismus war ja die Staatsreligion des Persischen Reiches. Und das sieht man heute sehr häufig, wenn man beispielsweise in große Städte wie Teheran fährt. Da trifft man oft Jugendliche, die zeigen sich dann mit einem T-Shirt, auf dem das Bild eines Fahavahar ist. Das ist ein geflügeltes zoroastrisches Wesen, das die menschliche Seele symbolisiert. Und sie sagen, Leute, wir sind Zoroastrier. Ich bin kein Muslim, ich bin Perser. Und ich denke, die Iraner, die ja ein sehr stolzes Volk sind und auf 3000 Jahre Geschichte zurückblicken, gerade in Abgrenzung zu den Arabern, die ihnen ja den Islam gebracht haben, da schaut man dahin, was sind unsere religiösen Wurzeln eigentlich? Und da wäre durchaus ein Potenzial, aber wie groß es ist, sehr, sehr schwer zu sagen.
Lassen Sie uns noch kurz zum Ende über die Baha'i sprechen. Wir berichten immer mal wieder in Tag für Tag über diese religiöse Minderheit im Iran. Es ist die größte religiöse Minderheit im Land. Wie steht es derzeit um die?
Sehr, sehr schlecht, um es ganz knapp zu sagen. Es gibt ja einen Knackpunkt, nämlich dass der Religionsgründer der Baha'i, Baha'ullah, sich in der Nachfolge des Propheten Mohammed sah. Aber für Muslime, vor allen Dingen für Islamisten wie in Iran, ist das ein No-Go. Nach dem Propheten Mohammed kann es keinen mehr geben, keinen Propheten, keinen Leiter einer religiösen Vereinigung. Und deshalb werden sie verfolgt. Sie werden von den Unis ausgeschlossen, ihre Gräber werden geschändet. Und teilweise ist es so, dass wenn die Kinder an die Schule gehen oder dann junge Erwachsene an die Universitäten, dass sie sich selbst verleugnen müssen. Sie müssen sich als Schiiten bezeichnen. Die neunköpfige Riege der Baha'i, die Yaran, also das ist der sogenannte geistliche Rat, saß über Jahre im Gefängnis. Und was ganz, ganz problematisch ist, ist ja, dass das Hauptheiligtum der Baha'i in Haifa, in Israel ist. Das heißt, wenn man sich als Baha'i in Iran lebend in Bezug setzt zu diesem Heiligtum, kommt man immer in Konfrontation, weil es in Israel im Land des Hauptfeindes liegt. Kurzum, die Baha'i sind in Iran in einer äußerst bedrückenden Lage.
Ein Blick auf die Lage der Religionen im Iran war das mit Ulrich Pick. Dankeschön.
Gerne.